Schönen guten Morgen, schönen Sonntag allen zusammen. Wir feiern Pfingsten. Und für mich war es ein Anlass, wieder einmal darüber nachzudenken, was es heißt, dieses Pfingstfest. Nicht nur damals, sondern für uns auch heute. Und vieles davon wird uns bekannt sein, aber es ist immer wieder gut, uns das in Erinnerung zu rufen. Was Pfingsten eigentlich wirklich geschehen ist und was da war. Und obwohl ich mich sonst immer eher auf eine Bibelstelle konzentriere, werden wir heute so ein bisschen durch die Bibel wandern und einiges zu dem Thema anschauen, das hoffentlich interessant ist und uns manches wieder ins Bewusstsein rückt. Pfingsten war und ist ja im jüdischen Fest, also im jüdischen, der jüdischen Tradition das Fest, wo auch der Erntedank irgendwo dargebracht wird. Denn in Israel ist alles ein bisschen früher dran und die Ernte begann so ungefähr nach dem Passafest und 50 Tage danach, und da leitet sich auch das Pfingsten ab, aus dem griechischen Begriff für 50, wurde das dann so übertragen und eingedeutscht. Das heißt, 50 Tage nach dem Passafest findet dieses Fest statt, das Fest der Wochen, wie es auch heißt. Und es war ein großes Pilgerfest in Jerusalem, wo man auch diese Weizenernte gefeiert hat und teilweise auch aus der neuen Ernte Speisopferbrote gebacken hat und so weiter. Und natürlich waren viele, viele in Jerusalem, weil dort eine große Festversammlung war. Und wenn ich heute so rausschaue auf unsere Felder, also nicht am Sportplatz, sondern imaginär noch etwas weiter auf unsere Felder, dann würde ich sagen, ja, von der Ernte sind wir noch etwas weiter entfernt. Und so fragen wir uns, ja, was feiern wir zu Pfingsten? Ja, klar, die Ausgießung, wie man es gerne auch nennt, von dem Spruch in Joel, den wir auch gehört haben, des Heiligen Geistes. Und damit eigentlich auch den Startschuss der Kirche Christi. Und irgendwo hat mir der Gedanke gefallen, weil ich mir gedacht habe, ja, im Grunde bringt auch Jesus seine Erstlingsgarbe, und ich rede jetzt wirklich von der Garbe mit R, nämlich diese Halme mit den Ähren, die man gebündelt hat, zusammengebunden hat, weil das auch in der Sprache so verwendet wird. Heute fahren die Mähdrescher drüber, darum hat man die Halme geschnitten, gebündelt, dann ins Trockene gebracht und dort erst weiterverarbeitet. Und das waren die Garben. Und auch Jesus bringt zu Pfingsten, so sehe ich irgendwie diese Erstlingsgarbe da, er legt sie vor Gott hin und sagt, so, das ist eigentlich der Anfang meiner Ernte, das ist meine Erstlingsgarbe. Ja. Und Gott segnet das und heiligt das und er schickt seinen Geist auf diese Erstlingsgarbe im übertragenen Sinn und befähigt, diese Menschen sein Wort weiterzutragen. Ja, dürfte denn ein Böllerschießen sein? Ja. Ja. Gut. Und Gott segnet das. Gott sagt, da lege ich meinen Segen drauf. Und das ist es eigentlich, was zu Pfingsten sichtbar wird. Das ist es eigentlich, was zu Pfingsten passiert. Die Heiligung und Segnung Gottes für diese neue, ganz junge Kirche. Und Heiligung kommt immer von und durch Gott und, das ist ganz, ganz wichtig, sie kommt immer durch den Geist Gottes und sie bleibt auch nicht ohne Folgen. Ab Pfingsten kommt die Kirche Christi, diese Gemeinschaft, die auf Jesus schaut, zur vollen Wirkung. Der Geist bewirkt immer etwas. Vorher haben sie auch an Jesus geglaubt und sie haben auch gewusst, was da ist und was da nicht ist. Aber plötzlich wird diese Gruppe, die sich zurückgezogen hat, die unter sich ist, einige Wochen gebetet hat, passiert, was wartet, was passiert. Auf einmal kommt Bewegung in diese Gruppe und die fühlen sich stark und stark genug und selbstbewusst, hier wirklich aufzutreten und zu sagen, was Sache ist und was sie bewegt in ihrem Leben. Der Geist zeigt immer Wirkung. Fritz hat so schön vorgelesen. Und wir sehen diese Wirkung bis heute, wenn wir sehen, was aus dieser kleinen Gruppe geworden ist und wie weltweit sich Kirche entwickelt und was daraus geworden ist, dann kann man nur beeindruckt sein. Und an diesem einen Tag sind 3000 dazugekommen, 3000 Menschen. Es heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 37, Petrus hält eine sehr, sehr lange Predigt und erzählt den Menschen, was hier wirklich Sache ist. Und es heißt dann, die Rede ist von den Zuhörern, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun seine Worte aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ein ganz gewaltiges Zeichen. Und hier sehen wir die Wirksamkeit, die Gott entfalten kann, wenn Menschen sich nach ihm ausrichten und wenn Menschen auf ihn schauen. Und das ist bis heute so. Diese Prinzipien sind völlig gleich geblieben. Heiligung kommt immer durch Gott und von Gott. Das ist bis heute so. Heiligung ist immer mit dem Kommen des Geistes verbunden. Bis heute. Und das Kommen des Geistes hat immer Auswirkungen. Bis heute. Es ist nicht immer so spektakulär, das Kommen des Geistes zu sehen, dass sie in Form von wie Feuerzungen verbreitet und auf uns fällt. Und es ist nicht immer so großzügig, dass gleich 3000 Leute auf uns zulaufen und dabei sein wollen. Aber die Wirksamkeit ist immer noch da bis heute. Ein ganz wichtiges Prinzip, Heiligung durch Gott steht immer im Zusammenhang mit seiner absoluten Heiligkeit, mit der Heiligkeit Gottes und der Gerechtigkeit Gottes. Und da kommt jetzt die große Schwierigkeit für uns Menschen, denn in dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit, in dieser Souveränität, die Gott hier entwickelt, da kennt er keine Kompromisse. Der Maßstab ist sehr hoch. Und die Voraussetzungen können wir nicht erfüllen. Aber wir haben gerade das Abendmahl gefeiert und auf Jesus geschaut. Und es ist genau Jesus, der uns hier durch sein Wirken die nötigen Rahmenbedingungen schafft, der dieses Problem löst, der sich für und statt dieser Welt am Kreuz opfert, damit eben die Welt nicht gerichtet wird. Wie er da steht vor Pilatus, hätte er jede Möglichkeit zu sagen, vor Gott hinzutreten und zu sagen, ich bin der Gerechte, die müssen bestraft werden. Er weiß genau, was es für Folgen hat, er ist gehorsam und er sagt, okay, um diese Welt zu retten, um sie nicht anzuklagen, verzichte ich auf mein Recht. Es ist ein großer Akt der Liebe. Er stirbt lieber selbst, statt der Welt mit ihren Gräueln, mit ihren Grausamkeiten vor Gott zu verklagen und gibt der Menschheit dadurch auch eine Chance. Und das zu erkennen, Und nicht nur zu erkennen, sondern auch auf uns und unser Leben zu übertragen und zu erkennen, was hat das mit unserem Leben zu tun und wo sind wir in dieser Schuldigkeit vor Gott drinnen und werden durch dieses Handeln von Jesus von dieser Schuldigkeit befreit. Das öffnet plötzlich diese Tür und schafft diesen Rahmen, um überhaupt die Heiligung Gottes in irgendeiner Weise zu erfahren. Das ist es erst. Diese Tat von Jesus öffnet die Tür. Wir müssen freilich auch hindurchgehen, wenn die Tür mal offen ist. Bei dieser Tür hineinzugehen bedeutet, das anzuerkennen. Das bedeutet, die Liebe, Großzügigkeit und Dankbarkeit anzuerkennen und zu kennen, die uns Gott in dieser Form liefert und diese Einladung, die Gott in dieser Form ausspricht an uns. Und das macht uns dann schließlich reif, in eine neue Beziehung mit Gott zu treten und uns von ihm und dem Geist auch neu ausrichten zu lassen, zu verwandeln zu lassen. Und ich denke, das haben wir alle bitter nötig. Wenn wir zurückschauen in der Bibel und schauen, was in unserer Vergangenheit ist oder wie sich die Menschheitsgeschichte entwickelt hat, dann muss man sagen, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Zurückweisung und der Loslösung von Gott. Es ist eine Geschichte der Empörung gegen Gott. Das Leben, Wirken und Handeln von Jesus im vollen Umfang zu begreifen, heißt nicht nur zu begreifen, wie die Menschheit bisher unterwegs war. Es heißt nicht nur zu begreifen, was Jesus getan hat und ihn irgendwie als Vorbild zu nehmen. Sondern es heißt auch, seine Herkunft und Göttlichkeit zu verstehen. Es heißt auch zu verstehen, in wessen Auftrag er das tut. Und es heißt auch zu verstehen, für wen er es tut. Es heißt nicht nur, das Erlösungswerk Christi anzunehmen, sondern es heißt auch, also zu verstehen, sondern es auch anzunehmen. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil. Wenn wir durch die Bibel schauen und mit dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist sprechen und von der Beseelung durch den Geist, gibt es auch eine interessante Stelle. Nämlich all das zu wissen, was da geschehen ist, all das zu begreifen, zu erkennen und dennoch abzustreiten und von sich zu weisen. Das ist es, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die einzige, die nicht vergeben werden kann. Das ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Das zu verstehen, zu begreifen und von sich zu weisen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ja, was er den Schriftgelehrten und den Pharisäern vorwirft. Er sagt, ihr seht alles, ihr begreift alles, ihr bekommt alles mit. Aber ihr habt andere Motive und ihr weist es zurück. Er sagt, wenn sie auf mich einmal schimpft, kann vergeben werden. Wenn sie auf den Vater einmal schimpft, kann vergeben werden. Es kann alles vergeben werden. Aber zu wissen, welches Angebot ihr hier bekommt und es nicht zu nehmen und zu sagen, das will ich nicht, weil das ist eine Absage an Gott, das ist der Bruch dieser Beziehung. Da gibt es keine Brücke mehr. Davon spricht er. Auf der anderen Seite, all das zu wissen, was Jesus getan hat, wer er ist, von wem dieses Erlösungswerk kommt und für wen es ist, es zu begreifen, zu erkennen und es in sein Leben hereinzulassen. Das ist es, was Gott segnet und wo Heiligung ausgesprochen wird und Veränderung ausgesprochen wird. Das ist es, wo der Heilige Geist wirkt und wirken kann und soll. Meine liebe Frau hat mir heute in der Früh was vorgelesen, wo ich mir gedacht habe, das nehme ich einfach noch so auf, weil es wirklich gut zur Predigt passt. Oswald Chambers, den viele kennen von seinem Andachtsbuch, schreibt dazu: Der Begriff Heiliger Geist ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für die Erfahrung, dass das ewige Leben hier und jetzt in Menschen wirksam ist. Der Heilige Geist ist Gott, der die Versöhnungskraft des Kreuzes Christi ständig in unserem Leben entfaltet. Danke Gott für die herrliche und ehrfurchtgebietende Tatsache, dass der Heilige Geist das Wesen Jesu selbst in uns ausbilden kann, wenn wir ihm nur gehorchen wollen. Erst durch das Wirken des Heiligen Geistes werden wir aus der gescheiterten Geschichte, die die Menschheit zu Gott hat, herausgerissen. Erst die Kraft des Heiligen Geistes ist es, die uns in eine lebendige Beziehung mit Gott stellt und die unserem Aufbegehren und Leugnen Gott gegenüber ein Ende setzt. Wir wissen um die Barmherzigkeit und Liebe Gottes Bescheid. Wir schätzen sie als höchstes Gut in unserem Leben und wir vertrauen ihr. Wir stellen die Autorität Gottes und Souveränität nicht in Frage. Wir geben ihm die Ehre und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir machen dabei nicht alles richtig. Ich spreche hier nicht von Perfektion. Aber es ist unsere Ausrichtung, unser erklärtes Ziel, dorthin zu gehen. Dorthin schauen wir. Das wollen wir. Es ist unsere Anstrengung, dorthin zu kommen. Keine Anstrengung, die wir machen und die uns befreit. Es ist eine Anstrengung, die uns am Herzen liegt und in der wir vom Heiligen Geist getragen, begleitet und ermutigt werden. Dass wir uns anstrengen wollen, dass es uns wichtig ist, das ist auch ein Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes. Dass wir Bindung an Gott erfahren und uns wünschen, diese Bindung auch zu halten. Dass wir merken, in seiner Nähe geht es uns gut. Dass wir uns unbehaglich fühlen, wenn wir von ihm abrücken. Dass uns gesunde Beziehung nicht nur zu Gott, sondern auch zu den anderen Menschen immer mehr wichtig wird. Das, liebe Geschwister, das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und nur, was in dieser neuen und durch den Geist geschaffenen Beziehung verankert ist, das hat auch Bestand. Das ist es auch, was Jesus dem Nikodemus erklärt. Nikodemus kommt da als einer der wichtigsten theologischen Persönlichkeiten und Jesus sagt zu ihm: Na, ja, merkt's, gell? Bin auch in dieser Welt, gell? Hab noch nicht meinen perfekten Leib gefunden. So. Jesus antwortet und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus ist ganz überrascht und sagt: Wie kann ich neu geboren werden? Kann er nicht zurück in den Leib meiner Mutter und eine neue Biografie anfangen? Das ist, was Nikodemus sagt. Ich bin jetzt da mit all meinen Erfahrungen. Wie soll ich meine Erfahrungen ausschalten? Wie soll ich mein Leben ausschalten? Und Jesus sagt: Ihr redet nicht von dem. Ihr redet nicht von einer fleischlichen, natürlichen Geburt, so wie wir es kennen. Es gibt eine geistliche Geburt. Es gibt quasi ein Auferstehen im Geist, das ich dir schenken kann, das Gott dir schenken kann. Davon spricht er. Du wirst neu ausgerichtet. Das, was dir wichtig ist im Herzen, wird was anderes sein. Das ist dein neues Leben. Er redet wirklich von einer neuen Schöpfung. Und das ist es auch, dass wir aus der Vergangenheit dieser Menschheit herausgenommen sind, einer Menschheit, die Gott ablehnt, herausgerissen wird, und wir werden in eine Zukunft, in eine Perspektive hineingestellt, wo der Mensch Gott sucht und wo der Mensch Gott will und wo er sich freut über Gott. Das ist es, das ist diese neue Schöpfung. Wir reden von Menschen, die Gott suchen und nicht mehr ablehnen. Auch diese Welt war von Gott geschenkt, gewollt und ist eingerichtet worden. Und auch da, wie diese Welt entstanden wird, spielt der Geist eine große Rolle. Und auch die zukünftige Schöpfung, von der immer die Rede ist, wenn diese Welt zu Ende geht, ist von Gott gewollt und eingerichtet. Und auch hier spielt der Geist eine wesentliche Rolle. Der Geist spielt immer eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Neues zu schaffen und hervorzuheben. Und das ist auch bei dieser Schöpfung so, in der wir jetzt leben. Da heißt es ganz am Anfang der Bibel: Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dann kommen die berühmten Worte: Es werde Licht. Aber der Geist schwebt über den Wassern. Es ist der Geist Gottes, der diese vergängliche Schöpfung, in der wir leben, auch herausgehoben und geschaffen hat. Aber es kommt zum Bruch zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und Gott entzieht dem Menschen das Vertrauen. Er schickt ihn aus seiner perfekten Schöpfung hinaus. Er sagt: Okay, du hast vom Baum der Erkenntnis gegessen, du hast ganz andere Blickwinkel jetzt. Und er sagt: Der Baum des Lebens ist dir aber verwehrt. Und in einer anderen Stelle sagt er auch: Lasst uns den Geist Gottes von den Menschen nehmen, und ihre Tage seien beschränkt auf 120 Jahre. Gott hat dem Menschen das Vertrauen entzogen. Und deswegen ist diese Schöpfung vergänglich und dahingegeben. Das ist für uns nicht immer sehr einfach. Auch Paulus hat das erkannt und beschreibt das im Römerbrief im Vers 8, Kapitel 8 ab Vers 18. Da schreibt er: Denn ich denke, dass das Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung nach der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung dieses Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, auf Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Ja, wir sind herausgerissen aus dieser Vergangenheit und warten auf eine andere Zukunft. Gott hat den Menschen seine Heiligung entzogen, aber er hat eine neue Schöpfung, eine neue Hoffnung für uns geschaffen. Und eines ist ganz klar: So wie der Geist bei der ersten Schöpfung beteiligt war, ist er auch bei der zweiten Schöpfung ganz maßgeblich beteiligt. Es ist gar nicht anders möglich, es ist völlig undenkbar, dass diese zweite Schöpfung ohne das Zutun und ohne die Heiligung und Segnung des Geistes und ohne die Heiligung und Segnung Gottes überhaupt passiert. Denn es ist der Geist, der lebendig macht. Es ist der Geist, der dieses Leben schenkt. Es ist der Geist, der von Gott geschickt wird. Und liebe Geschwister, das ist es, was im Pfingstereignis auch sichtbar geworden ist. Es ist ein sichtbares Zeichen, dass hier etwas Neues beginnt. Etwas, das wir erst erahnen können, etwas, das uns eine Verheißung Gottes ist. Etwas, das eine Zukunft schildert. Und auch wenn wir nicht immer unter Anführungszeichen spüren und 10 Zentimeter über dem Boden schweben und glauben, das ist es, der Heilige Geist, wenn ich 10 Zentimeter über dem Boden dahin schwebe und durchs Leben pfeife, das ist es nicht. Wir sind herausgerufen und bekommen ein Bild der Zukunft und bekommen ein Herz und eine Sehnsucht nach Gott. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist es, was zu Pfingsten passiert ist. Und ich möchte, dass wir uns das bewusst machen. Wir haben diese Segnung und Heiligung durch Gott, auch wenn sie nicht immer spürbar und erlebbar ist. Aber wir können uns das in Erinnerung rufen. Und wir können Gott dafür danken. Und das wird unser Leben verändern. Und das macht uns frei und offen für die Segnungen und für den Geist Gottes. Und es ist umso wichtiger, gerade weil wir nicht 10 Zentimeter über dem Erdboden dahin schweben, sondern eben, weil wir in dieser Welt leben mit einer gewissen Bodenhaftung, weil wir in dieser Welt noch verankert sind, mit unserem Leib und mit den Menschen, die uns umgeben, mit der Arbeit. Aber wir können uns darauf verlassen und wir können einen Blick in diese Zukunft machen und wir können uns fragen, wie können wir diese Zukunft auch schon hier leben? Wie lebt man das entsprechend? Aus uns selbst heraus wird es schwierig werden, aber wir können Gott bitten, dass er uns begleitet. Das zu wissen, dass Gott uns segnet, das zu wissen, dass wir Freude haben an Gott und dass Gott uns liebt und zu sich nimmt und auf uns achtet, das ist die Kraft, die uns weiterbringt. Und das ist der Trost, den wir haben. Und das ist unsere Zuversicht, dass es eine Schöpfung gibt und geben wird, in der Gott den Platz hat, den er verdient, in der Gott voller Liebe auf den Menschen schaut und in der wir Beziehungen leben, die lebenswert und liebenswert sind. Zu Gott und zu den Mitmenschen. Es gelingt mir nicht immer, aber es ist schon so, dass ich mich zumindest immer wieder frage, bei meiner Arbeit, bei Herausforderungen im privaten Umfeld und sonst irgendwas, wo ich mir denke, wie kann man dem auch gerecht werden? Es gelingt nicht immer. Ich frage mich auch nicht immer. Aber ich versuche es mir anzugewöhnen. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich das mehr und mehr in mein Leben hereinlasse und frage, was ist die richtige Antwort auf diese Situation? Das kann man auch im stillen Gebet vor Gott in dieser Situation hinlegen. Gebet soll und kann in Gemeinschaft sein, es muss aber nicht immer in Gemeinschaft sein. Wir dürfen auch unsere Anliegen, Herausforderungen tagtäglich, wenn sie auftreten, still vor Gott hinlegen. Manchmal geht es besser, manchmal weniger gut. Aber es ist wirklich so, wie Paulus schreibt, dass ich möchte mich wirklich nach Gott ausstrecken. Und ich bin dankbar, dass ich es nicht aus eigener Kraft bewältigen muss, sondern ich bin dankbar, dass Gott uns seine Segen und seinen Geist schickt, damit wir dieses Ausstrecken, dieses Ziel sehen, diese Ausrichtung auch schaffen. Ich wünsche uns nicht nur heute Pfingsten, ich wünsche uns jeden Tag Pfingsten und einen Geist, der kraftvoll wirkt, dem wir den Platz lassen zu wirken, denn es ist ohne Zweifel so, er ist unter uns und Gott trägt uns und liebt uns und er hat Freude an uns und so, wie wir auch Freude an ihm haben sollen. Amen.